Meiner Meinung nach, Reality-TV ist alles fake.
Hör auf, nein, gar nicht.
Woher willst du das wissen?
Ich war in einer Reality-Show dabei gewesen.
Nein. In welcher?
Ha! Los.
Hallo, wir sind's, dein Podcast-Stream-Team, wo dir verraten, was du kannst streamen. Und wie ich gerade erfahren habe, mein Name ist Frank Richter übrigens, das habe ich schon gewusst, und mir gegenüber sitzt Tamara Cantieni, aber wenn ich gerade erfahren habe, bist du in einer Reality-TV-Show.
Genau, ich bin dabei bei Seven vs. Wild. Vielleicht hat man das schon gestreamt irgendwo oder gesehen. Das werden wir natürlich heute ein bisschen genauer anschauen, hinter Kulissen ein bisschen schauen. Und dann haben wir auch noch ganz tolle Serien dabei, beziehungsweise Sean Combs, Doku haben wir
geschaut. Auch dreckig, nehme ich an, wie bei dir.
Dreckig wie bei mir und Rainmaker.
Rainmaker, Anwaltsserie. Mhm. Genau, wir steigen aber auch ein mit Sean Combs. The Reckoning heisst das, findet man auf Netflix. Sean Combs alias Puff Daddy, P. Diddy. Ich glaube, er hat den Namen häufiger gewechselt als Prince. Man weiss es. Er hat irgendwann dreifach verloren. Und hey, es ist ein Blick aufs Leben und Abgrund von Puff Daddy, wo man muss sagen, die Abgründe werden schon sehr stark rausgestrichen. Also vielleicht finden ist noch im Hinterkopf das Video, wo er seine Freundin dort im Hotel an der Haar den Gang entlang zieht. Schwierige Persönlichkeit.
Ganz schwierige Persönlichkeit. Man muss dazu vorausschicken, bevor wir in die Details reingehen, dass der Produzent von dem Reckoning ist der 50 Cent.
Ja.
Ein Rival. Also
die
ein Rapper-Rival,
ja.
Die hassen sich aufs Blut. Und das ist natürlich, da kann man, also, obwohl ich finde, dass Doku versucht hat, so neutral wie möglich irgendwie Fakten zusammenzusammeln.
Ich eben auch. Ja.
Aber look, es ist immer Perspektive. Ich meine, immer bei allem. Es gibt nie eine Wahrheit.
Ja,
es ist immer Perspektive.
Doku ist ja nur entstanden wegen der Kontroverse. Wie sonst wäre es als Biopic einfach toll, Wie der Puff Daddy den Aufstieg geschafft hat. Das will ja niemand
absolut
sehen.
Aber schau, eigentlich bräuchte ich in meinem Leben nichts mehr zu sehen als die Hotelbilderaufnahmen, wie einer seiner Freundin hinterher säckelt, die sie am Boden schupft und dann ginket. Also nicht mal mit den Händen, sondern mit den Füßen auf die Frau, die am Boden zusammenkommt
so und reinginket.
Und mehr muss man gar nicht wissen über einen Mensch. Also alles andere ist dann nachher so, ja klar.
Also ich bin dann auch noch, ich weiß ja noch damals, der ist ja dort noch nicht im Knast gesessen, wo das Video rausgekommen ist. Und dann hat er sich so halbpatzig entschuldigt auf Instagram. Und ich habe so gedacht, ja, jetzt ist die Karriere ja vorbei. Aber das ist nachher noch weitergegangen.
Das ist
also
crazy.
Absurd.
Also überhaupt, wie die Karriere angefangen hat. Also es ist ein ganz schlimmes Ereignis in Cortana.
Genau, also
es ist in dem Sinne, der hat noch anders eine Party organisiert, wo viel zu viele Leute gekommen sind, wo nicht organisiert ist, wo Leute, junge Menschen zu Tod trampelt
genau.
sind und nicht zur Verantwortung gezogen wurden für das. Einfach gar nicht.
Er war ja eigentlich ein Partyorganisator gewesen, primär mal, und dann zum Labelboss wurde und erst später selber zum Rapper. Und die Doku beleuchtet so in den ersten zwei Folgen, wie quasi der Aufstieg stattgefunden hat. Und was ich halt wirklich spannend finde, es wird mit ganz vielen Weggefährten von ihm geredet, sein Nachbar, der sein bester Freund war. Du erfährst viel über die Familie. Der Vater von Puff Daddy Drogendealer war im Central Park verschossen. Die Mami hat ihn nachher quasi so zum Pimp großziehen. Der ist als 8-Jähriger schon mit so Pelzmänteln rumgelaufen.
Aber das klingt so ein bisschen, der Vater ist schon Drogenboss, aber es war nicht in dem Sinn die Strasse. Der war ein Pimp, der eben mit dicken Kerren und viel Drogengeld rumgelaufen ist. Also,
ja.
Der P. Diddy kommt aus reichem Haus und hat aber sich so einen als einer von der Strassen, von der Gasse gemacht. Und, gell, ich denke, das ist einfach so widerlich, das zu schauen. Und es überrascht mich überhaupt nicht. Wie gesagt, mir langt so einen Film, um zu sehen, wie jemand seine Partnerin behandelt, dass mir klar ist, wie der überhaupt mit Menschen umgeht.
Also man ist null überrascht, es wird eigentlich alles bestätigt.
Und es ist ja auch so fatal, und es ist wirklich fatal. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die so an Machtpositionen hocken, weißt du, und dann das Gefühl haben, sie sind Gott und man kann sie ihnen nicht einmal verdenken. Also im ganz brutalen Vergleich, es ist natürlich nicht genauso, aber wenn ich das ziehe in die Schweiz, ich nehme jetzt Theaterszenen, wo ich mich auskenne, das sind ganz üble Bedingungen, weil die Schauspieler in der Schweiz einfach nur wahnsinnig froh sind, überhaupt irgendwann einmal einen Job zu haben. Dass die ja sagen, dass, was niemand weiss, wenn ich an eine Probe komme, habe ich den Text gelernt. Die Zeit, das sind zum Teil Wochen, Tage, wo ich geschafft habe, um den Text auswendig zu lernen, ist nicht bezahlt. Bei niemandem. Man nimmt das einfach so in Kauf. Wenn ich einem Produzenten würde sagen, hey, aber du zahlst meine 3 Tage daheim, muss ich Text lernen, dann sagt er, du, sorry, dann macht es einfach einen anderen. Ciao. Das ist noch das Harmloseste.
Ja, ich habe gerade sagen, also weil in der Doku, es ist ja dann schon, also gut, es ist jetzt unbezahlte Arbeit, unschön und so, aber da geht es ja wirklich um einen Missbrauch von Machtstrukturen. Was er zum Beispiel gemacht hat, er hat auch die Partys organisiert, wo dann zu so Orgien geworden sind und dort regelmäßig Leute irgendwas ins Getränk gemischt, hat dann Sex mit denen, teilweise mit diversen anderen.
Männer und Frauen.
Ist nicht, genau, das hat mich auch noch überrascht. Und hat das ja alles auf Video aufgenommen, damit er nachher sogar noch Material gehabt, um die erpressen. Also wirklich eine widerliche Person. Und meiner Meinung nach am besten merkt man es, was das für ein Typ ist. Das haben wir vergessen, das ist noch ein wichtiges Element. Die Doku zeigt Aufnahmen, die man vorher noch nie gesehen hat, weil der Puff Daddy ist so doof gewesen und hat ein Videoteam angehört, das ihm im Alltag folgt, weil er quasi hat zeigen, schaut mal, ich bin ein ganz normaler Typ von der Straße. Ich bin einer von euch. Genau. Und dort hat es so eine Szene ganz am Anfang, wo er mit seiner Anwält telefoniert und die am Telefon zusammenschreien und sagt, wir verlieren, ich muss jetzt irgendetwas machen, wir verlieren. Und dort merkst du halt wirklich, wie der Mensch tickt hat. Also es ist ein Monster.
Ja. Also das ist ja noch harmlos, weil er sagt, ist mir egal, wie ihr es macht, aber ihr macht etwas.
Ja.
Also so, und noch viel krasser habe ich gefunden, Szene, wo er so raus zu den Leuten geht, hey, und schenkt ihm irgendeinen Fan, schenkt ihm die Jacke und er lädt sie an, findet ja geil, hockt ins Auto, wo Kameras laufen und sagt, hey, jetzt aber Desinfektionsmittel. Ist schon widerlich und zieht das ab und sagt, ich muss jetzt auch heim baden nach dem Dreck quasi mit den Leuten zusammen. Und das kann man dann gar nicht, also so Material kannst du dann gar nicht sagen, okay, das ist eine Perspektive.
Ja.
Das kann man nicht zusammenschustern.
Aber es ist so lustig, ich habe wirklich den Puff Daddy noch nie als sympathisch gefunden.
Ich habe den ganz schlimm gefunden.
Ich habe die Songs nie...
Er kann auch nicht singen, das
ist
so gnadenlos aufdeckt. Aber er kann auch nicht rappen. Er hat so ganz wenig... Ja, sie haben ja
mittelmäßig, aber er ist eigentlich ein guter Promoter, das ist schön.
Er hat Leute nicht gezahlt, Leute, die für ihn Songs geschrieben haben, gemacht haben, die er völlig benutzt hat und nachher einfach nicht gezahlt hat. Und also am Laufmeter, widerliche Person, ich hoffe, der
Nein,
so Leute kommen aus dem Knast raus und nein, nicht so böse. Aber so. Ich hoffe, er macht nie mehr etwas und verliert die Macht, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
Er bleibt jetzt 50 Monate im Knast anscheinend.
Viel zu wenig, oder?
Und kommt nachher als gelüterter Mensch raus, darf den Podcast hören und erfahren, dass wir, obwohl er ein Widerling ist, dieser Doku 5 Sterne geben.
Gut ist die Doku raus. Gut ist das passiert. Ich glaube, dann kann ich jetzt selber entscheiden.
Was gibst du deren?
Also Doku selber, muss ich sagen, die haben jetzt sich schon... Also, es ist auch teilweise sehr langatmig, gell? Also, du musst Sachen erzählen, du musst irgendwie mit Haaren und Füßen irgendwelche Materialien zusammenziehen, Bilder, die sich dann wiederholen, wenn man das Gleiche erzählt. Also, ich habe sie schon ein bisschen harzig gefunden.
Mich hat das sehr gut unterhalten.
Ich hätte viel mehr wollen, Entschuldigung, wissen, aber es ist ganz viel über die Musikindustrie. Ich hätte noch mehr wollen wissen, was er, weißt du, persönlich, menschlich, auch vielen Frauen so angetan hat. Das ist für mich ein bisschen zu kurz gekommen.
Okay.
Ich hätte ein bisschen viel, so ein bisschen Business.
Ja, also die ersten 2 Folgen sind halt beleuchtet vor allem der Aufstieg und was er alles beruflich gemacht hat. Hast du recht, aber trotzdem, ich gebe dir eine satte 5 Sterne, findet
hey,
auf Netflix.
Ja, wirklich, schaut, wenn ihr den Kohle für eure Platten und Spotify-Songs und so ins Viertel geschoben habt. Also,
wie viele Sterne von der Frau Contini?
Als Doku finde ich sehenswert 4,5.
4,5?
Mhm.
Jetzt, apropos sehenswert.
Mhm.
Du hast teased, du bist es gesehen in Seven vs. Wild. Und müssen wir vielleicht transparent machen, jetzt, wo wir das aufzeichnen, kann man es noch gar nicht schauen. Darum muss ich dich jetzt quasi...
Also, schnurren lassen.
Genau, weil ich habe keine Ahnung, wer ist dort dabei, was haben die gemacht, erzähl.
Also gut, Seven vs. Wild ist ein Format, das angefangen hat nur auf YouTube. Ein Survival-Format, das Fritz Meinecke gegründet hat, der hat mit ein paar Dudes, ist der auf Schweden in den Wald und hat einfach gefilmt, wie man mit gar nichts überlebt in dem Wald. Das hat einen riesen Hype ausgelöst. Also die erste Folge hatte 10 Millionen Klicks gehabt. Also crazy.
Mhm.
Auf YouTube, das ist ab durch die Decke.
Hat man den gekannt?
Nein, also wohl, das ist so ein, ich glaube, der hat vorher schon so...
Ein YouTuber aus Schweden. Okay.
Nein, Deutscher.
Entschuldigung, Deutscher.
Wo Survival-Format hat und so. Und dann hat man eine zweite Staffel gemacht, wo man dann auch Prominente, wie der Knossi, den du vielleicht kennst aus Deutschland, so mit reingeholt hat. Also das Prinzip Seven vs. Wild, 7 Leute gehen 7 Tage irgendwo in die Wildnis, werden ausgesetzt und filmen sich selber. Es gibt auch kein Filmteam, nichts. Und man schaut ihnen dabei zu, wie sie sich durchschlagen quasi.
Das heisst, du hast dich mit dem Handy gefilmt oder was hast du
gemacht? GoPro-Cams.
Mit GoPro.
Und es hat sich immer weiterentwickelt. Später hat dann der Fritz das Format verkauft, was für grosse Empörung in der Community gesorgt hat. So quasi, jetzt wird es unauthentisch, jetzt kommen Profis und so weiter. Das hat jetzt einfach immer wieder neue Spielarten gehabt. Mal sind 7 Leute durch Amazonas gelaufen in der letzten Staffel oder 7 Leute sind bei einem Flugzeugcrash ausgesetzt worden.
Wo bist du raus?
In der aktuellen Staffel ist das Thema Castaway. Also quasi Schiffbrüche.
Auf der Insel.
Auf der Küste vor der Domrep.
Nein! Sind wir, das ist doch schön!
Ja, man hat schon gesehen, dass ich aus dem Heli gesprungen bin ins offene Meer.
Aha.
Und wir sind gestrandet. Und ich nehme an, das ist auch so eine Konsequenz aus den vorangehenden Folgen, wo die Leute gefunden haben, hey, jetzt ist es ein Campingausflug. Die haben Schlafsäcke, die haben Zelt, die haben Muckenspray und so weiter, die haben Wasserflaschen. Wir haben gar nichts gehabt. Also nichts. Nichts relativieren.
So eine Creme?
Funkenstab? Ja. Nein, wirklich nichts. Und zwar auch keine, keine Ausrüstung, keine geile Jacke, nichts. Turnschuhe quasi, die dann nass gewesen sind nach dem Meer. Du hast Funkenstall und Messer. Das haben wir gehabt. Aha. Und für uns 7 haben wir 4 Messer gehabt.
Oh je.
Und das war's.
Und was hast du gegessen?
War's. Zu viel dafür nicht verraten, was man einfach dort findet. Ich konnte mich 3 Wochen vorbereiten. Ich habe 3 Wochen vor dem Abflug zugesagt. Ich musste 1 Woche hin und her überlegen, ob ich das tatsächlich machen soll. Wir haben das nicht gross vorbereitet. Also, was immer du googelst, was gibt es in der Domrep, ist sicher nicht dort, wo wir ausgesetzt worden sind, an Pflanzen und so weiter. Wir haben eine kurze Einführung gehabt, was essbare Pflanzen sind, was giftige Pflanzen sind. Von denen gibt es auch ganz viel. Was man so
Was wäre denn jetzt gewesen, wenn er einen medizinischen Notfall gehabt hätte?
Du hast eben ein Gerätli bei dir am Leib und mit dem Gerätli bei so einem Aufgang, so einem Untergang, drückst du Code Green, dass alles okay ist. Und wenn du das nicht machst, wirst du disqualifiziert. Du kannst jederzeit abbrechen mit dem Code Yellow. Da wir eine Gruppenaussetzung hatten, ist das eine 14-tägige Strecke gewesen, wo du jederzeit einfach ohne Konsequenzen kannst sagen, hey, ich habe die Schnuss voll, ich will da raus. Mhm. Und Code Red ist der medizinische Notfall. Und es ist wirklich komplett abgeschottet und abgelegen. Es hat rundum nichts. Wir hatten einen toten Briefkasten gehabt, wo wir die Akkus können bringen und austauschen für neue Akkus.
Das ist auch wunderbar, weil wie dünnen ihr das Videomaterial am Produktionsteam übermitteln?
Jeden Tag.
Ich wüsste ja gar nicht, was läuft.
Nimm Speicherkarten raus.
Ja.
Du ziehst den toten Briefkasten zusammen mit Powerbanks, die dann allenfalls ausgequetscht worden sind. Und dann laufen dann wiederum 3/4 Stunde zu Fuß querfeldig an den toten Briefkasten. Das ist so abgelegen, es hat rundum nichts. Die können nicht hinten dran mit dem Auto anfahren.
Du hast die Leute nie gesehen?
Nein. Und man muss da wirklich sagen, wenn die Leute sagen, das ist fake und da ist doch irgendwie dahinter und ist doch sicher irgendein Team und die überwachen euch. Nein. Wir sind wirklich, also weißt, ich sehe, ich habe wirklich alles dahinter.
Was ist das Schlimmste, was dir passiert ist? Ich habe bei den Deutschen gesehen, die haben teilweise, die sind in irgendeinem Fluss gebadet und sind nachher mit so Extrem rausgekommen.
So ähnlich.
Ah ja?
So ähnlich. Bei mir haben die Viecher Sandflüge geheissen.
Bah!
Hey, nein, das kannst du dir nicht vorstellen, Frank. Nein, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe mit Tränen zuvorderst von, ich muss jetzt anlegen und die Viecher kommen. Du kannst nichts machen. Und wir sind ja gerade ausgesetzt worden, wo Melissa, der Tropensturm, aufgekommen ist. Wir mussten also auch die Aussetzung verzögern. Wir haben gar nicht länger können. Es ist ja gewisse 14 Tage sind 14 Tage. Du kannst sie kürzer machen. Es sind 14 Tage, also sind wir auf Gedeihen verderben, einfach dann irgendwann auf den letzten Drücken dort an. Und durch die massive Feuchtigkeit von dem Tropensturm hat es x-mal mehr Viecher gehabt.
Wow.
Also Mucke und Sandfisch.
Hast du jetzt Zahnbürste gehabt?
Nein.
Was?
Also genau das. Alle haben gesagt, ja, komm, irgendwo ist doch irgendetwas. Nein, wirklich nicht. Oh. Das ist wirklich, das ist auch das. Und ich dachte, das kann ich nicht. Ich bin eine, die Zahnsiedelt jeden
Abend.
Hey, plötzlich geht alles. Es ist alles Mindset.
Ich ziehe mich
gut. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist wirklich alles Mindset. Wenn du Analyst und denkst, hey, Scheiße, die blöden Flöhe, jetzt kommen sie wieder stechen. In dem Moment drehst du durch. Es muss der Mindset im Kopf sein. Ich habe es so gelöst, immer wieder zu sagen, hey, ich sterbe nicht dran, es geht vorbei, es beißt, das ist alles.
Also ist es eine Erfahrung, die im Grunde genommen, würdest du jetzt sagen, die hat dich im Leben weitergebracht, in Sachen Resilienz oder so?
Also ich bin im Fall, darf ich das so sagen? Ich bin schon ein harter Hund.
Ja.
Weißt du, wirklich, ich glaube, ich kann auch kein grosses Schmerz empfinden, weil ich meinen Kopf gelernt oder ganz gut kann steuern. Ich kann gut mitmachen mit dem, was gerade ist. Und diesbezüglich, ich habe mich natürlich können testen dort. Ich habe viele Sachen dürfen testen dort. Ich darf nicht zu viel vorwegnehmen und vorverraten. Es ist ein Abenteuer. Ich liebe Abenteuer. Ich liebe, wenn ich nicht weiss, was passiert und was kommt. Und da habe ich natürlich breitseitig von dem. Also viel mehr Abenteuer geht nicht als das. Und was immer ihr seht auf Seven vs. Wild, es gibt immer wieder natürlich Kommentare und sagt, nee, ist ja echt. Und das haben die sicher inszeniert. Es hat wirklich, wir haben dafür nicht vorgreifen, Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, hä, hat das Produktion da angelegt? Das haben sie nicht. Wir haben einfach gefunden. Sachen. Also.
Wieso liegt da Stroh? Wo kann man das schauen, Tamara?
Also wirklich, schaut rein. Es ist, ich bin selber auch sehr gespannt, weil ich die Perspektive auch nicht hatte. Ich habe meine GoPro und weiss nicht, was die anderen gefilmt haben und gemacht haben. Darum ist jede Folge auch für mich eine riesige Überraschung und ihr werdet Überraschungen erleben, das kann ich ja jetzt schon sagen. Es läuft zuerst mal im linearen Fernsehen auf 3+, die Schweizer, ist die erste Schweizer Staffel, muss man auch sagen. Es ist sehr deutsch gewesen vorher, jetzt ist die Schweizer Staffel draussen. Jetzt Sonntagabend linear auf 3+, kann man natürlich auf Replay schauen. OnePlus kann man streamen und auf YouTube selbstverständlich direkt bei Seven vs. Wild.
Ich schaue rein und ich gebe jetzt schon einfach mal so im Vorfeld 5 Sterne, weil du dabei bist. Ja. Weil mich das Wunder nimmt, wie du aussiehst, wenn du von Sandflözen fressen bist.
Nein, überhaupt aussehen ist ein ganz schlimmes Thema. Aber auch da, weißt du, Eitelkeit ablegen, grosses Learning. Sehr, sehr cool.
Hast du etwas vermisst?
Musik?
Was?
Hey, ich habe im Fall die ganze Zeit Soundtrack in meinem Kopf gehabt zu ganz verschiedenen Sachen. Das ist noch crazy. Also Soundtrack zu Leuten. Ganz oft es gibt es ein Lied, das man gar nicht so kennt, von Prince, Seven. All seven will die. Habe ich immer so ganz gross den Satz oder die Melodie immer in meinem Kopf gehabt. Also das ist ein Soundtrack, den ich nicht mehr hören kann, ohne dass mir die Zeit in den Sinn kommt. In meinem Kopf. Also Musik ist schon noch etwas, wo ich merke, das fehlt.
Ich liebe ja Soundtrack.
Ehrlich? Also generell? Filmsoundtrack?
Filmsoundtrack. Und zwar damals in den 90ern hat meine Mutter einen Partner gehabt, der ganz viel Soundtrack gelost hat und der hat mich wie angefixt mit dem. Und ich kann dir sagen, die ersten 3 Kassetten, damals noch Kassetten, die ich gekauft habe, Top Gun, Jurassic Park und Free Willy. Das sind meine 3 ersten Soundtracks.
Oh Gott, was für eine Mischung.
Ich weiss genau. Und Top Gun ist so, ich bin Fan von Soundtrack instrumental. Und bei Top Gun ist ja ganz viel 80er-Jahre Musik. Und mich das genervt, wenn die Leute gesungen haben. Jurassic Park ist für mich der perfekte Soundtrack, wie du
gesungen hast. Was haben die für einen Soundtrack dort?
Jurassic Park?
Ja.
Oh Gott.
Also wirklich, das ist eine völlige Lücke. Was?
Tamara, ich wollte mit dir eigentlich ein Spiel machen, dass ich jetzt da mit meiner Panflöte dir Soundtracks vorstelle.
Kidding me.
Vorspielen.
Das ist keine Panflöte, die du da gezückt hast.
Das ist eine Panflöte.
Du spielst Panflöte?
Ja, sehr schlecht.
Oh mein Gott, hast du irgendwie recherchiert und herausgefunden, dass das mein Hassinstrument aller Zeiten ist? Weißt du das?
Hallo, also wer Sandflöte überlebt, überlebt auch 2 Minuten Panflöte.
Ich bin nicht sicher. Also wenn mich in die Wildnis umbringen hättest du müssen Panflöte in mir schmuggeln. Du spielst jetzt Panflöte?
Also eigentlich kann ich dir 3 Soundtracks vorspielen und du sagst, was das für Filme sind. Genau. Aber ich habe das sehr schlecht geübt. Also, allenfalls, wenn es jetzt plötzlich abkackt tönt, dann wissen Sie, es liegt am Schnitt. Wir müssen schneiden, weil ich das vergurkt habe. Aber ich gebe jetzt mal den ersten, weil wir den Film schon thematisiert haben. Achtung.
Ich habe Hühnerhaut, aber nicht aus Freude. Ich sage es gerade schon. Ist das jetzt ein Soundtrack?
Ja. Jurassic Park.
Du siehst, dass ich nicht so jetzt eine grosse Freundin bin.
Ich gebe dir
Jeff Goldblum reißt es aus, aber habe in die Augen dort gehabt. Hey, mit...
Richtig, was haben wir?
Hey, bin ich doof? Ich schlafe mit meinem eigenen Schlauch.
Soll ich den Hibis geben?
Mission Impossible.
Richtig!
Tom Cruise habe ich noch gehabt.
Achtung, noch ein dritter.
Mit der Panflöte, du quälst mich wirklich.
Das schneiden wir. Fange ich nochmal an, das ist alles falsch.
Nein, du das Schlechte nur drinnen lassen. Wir sollen nur wissen, wie schlecht du das machst. Keine Ahnung.
Saturday the Night von Wakefield. Das war einfach nur einer zum Schauen.
Ist das Filmmusik?
Nein, natürlich nicht.
Ehrlich.
Ich bin ein großer Soundtrack-Fan. Und jetzt hast du mal meine Panflöte. Weißt du, wie viele Menschen besetzt haben mit der Panflöte?
Mich sicher nicht. Ich bin wirklich einfach paralysiert.
Mein Freund bleibt nur mit mir zusammen, weil ich gesagt habe, wenn du mich verlässt, laufe ich dir mit der Hände her und spiele auf der Straße.
Das ist ein Druckmittel. Wenn alle Stricke reissen, kannst du immer am Flughafen. Gibt es die überhaupt? Nein, ist ja gleich. Also, wir haben übrigens noch, mich gerade ein bisschen daran erinnert, eine Serie, die wir euch vorstellen wollen, Rainmaker. Innerlich regnet es Tränen bei mir nach diesen Tönen, aber Rainmaker, da hat es einen Film gegeben von Francis Ford Coppola.
Ja, ist ein Roman von
Matt
John
Damon
Grisham
mit der Hauptrolle
und Danny DeVito.
Und jetzt gibt es so eine Serie, hat man daraus gemacht.
Eine Fernsehserie,
eine Anwaltsserie. Der Plot ist eigentlich so, zwei junge Studenten, ein Pärchen, er und sie, müssen ein Praktikum machen, kurz vor einer Prüfung. Sie treten beide bei der Spitzenkanzlei an. Er verkackt es am ersten Tag, ohne zu viel zu verraten. Geht dort raus und muss irgendwie so in eine Strassenanwaltskanzlei. In der Not landet er irgendwo, wo er gar nicht wollte. Und plötzlich, weil der wahnsinnig begabt ist, kommen so ganz coole Fälle auf. Und auch da gibt es Konflikte natürlich auch mit seiner Freundin, die bei dieser grossartigen Kanzlei bleibt.
Ja, es ist auch David, so ein bisschen David versus Goliath, oder?
Ja.
Mhm. Wie schon das im Film. Spannend.
Also von dem her ein cooler Plot, wie im Film schon auch. Auch interessanterweise ist der Hauptdarsteller einfach, glaube ich, nach einem Matt Damon Vorbild ein bisschen gecastet worden, was mich ein bisschen stört.
Ah, wirklich?
Ja, das stört mich jetzt ein bisschen. Ich hätte lieber gefunden, möchte doch etwas Neues.
Das weißt ist etwas von den wenigen Sachen, die mich nicht gestört hat. Aber bitte, fahren Sie fort.
Im Film, ich muss halt einfach die Vorlage nehmen, weil der Rainmaker ist schon noch recht...
Hast du den Film gesehen?
Ja, ich habe den gesehen.
Ah, ich habe den leider nicht
Mickey
gesehen.
Rourke spielt die Gegenseite, oder? Der ist also ein bisschen der zwielichtige Gossenanwalt, das ist irgendwie cool. Und da ist so, man ist lässig, finde ich, jammer immer rum, dass es viel zu wenig Frauen in diesen Serien und Filmen gibt, nach wie vor. Und es ist mit einer Frau besetzt, finde ich eine coole Idee, so grundsätzlich.
Also quasi die Chefin von dieser abgeranzten Kanzlei.
Wo gerne Sex hat und sich nicht Bindungsängste hat und so ein bisschen cool ist, aber für mich gleich noch als schade. Also, der Mickey Rourke war da schon mal ein anderes Kaliber gewesen.
Und darf man das, also das spoilt jetzt nichts, wenn man sagt, es geht darum, ein Krankenhaus zu verklagen. Oder?
Ah nein, das ist schon in genau. Der ersten Sekunde
also,
klar.
Ja, richtig. Also es geht, geht darum, ein Krankenhaus, wo jemand verstorben ist und die Mutter von dem Verstorbenen will dann ein Krankenhaus verklagen, weil die ihrer Meinung nach versuchen, was zu vertuschen. Mhm. Also, und die versuchen natürlich auch zu ermitteln, was ist an dem Drang.
Also hat man da Action, Krimi, Detektivarbeit, so, aber der Film ursprünglich, ich muss wieder auf den zurückkommen, hat ja so ein bisschen die schreiende Ungerechtigkeit in dem System, oder? Mhm. In dem Versicherungssystem, im Krankengesundheitssystem,
ja.
Genau. Und das ist natürlich jetzt dieser Serie schon ein bisschen weich
gebühlt. Ja, absolut.
Findest du auch?
Ja, extrem. Also,
es ist natürlich aber auch schwierig, das über so viele Folgen dann zu ziehen, oder? Also in einem Film kannst du das so konzentriert als Thema nehmen. Mhm. Serie wird ja dann schwierig.
Ich sitze da auf Nadeln, weil, also mit dieser Serie, es tut mir leid, es ist einfach alles falsch mit dieser Serie. Also
ehrlich?
Ja. Und zwar folgendes. Ich habe mich da wirklich durchgequält. Auf IMDb haben die Leute in den Kommentaren geschrieben, ja, also ich verstehe jetzt da die schlechten Bewertungen nicht. Ihr müsst halt, ab Folge 4 wird es mega gut. Ja, Entschuldigung, ich habe nicht so viel Zeit. Also Folge 1 und 2, da hätte man schon mal ein bisschen vorlegen können. Es sind zu viele Handlungsstränge. Das Schauspiel ist ultra mittelmäßig. Es ist, ich weiss nicht, welche Stossrichtung soll das sein. Es ist, mal ist es ein bisschen CSI, dann ist es ein bisschen Suits, dann ist es so ein bisschen plumpe Comedy, es ist noch so ein bisschen Romance. Mhm. Es ist einfach alles und nichts. Und, mich interessiert keine von diesen Figuren. Die Dringlichkeit ist mir nicht bewusst. Warum ich das... Es tut mir wirklich leid, es ist so eine klassische 0815 Fernsehproduktion. Also es ist wie CSI. Das kann man laufen, wenn es läuft.
Aber hey,
schauen, wenn es läuft.
Ich finde, es ist, weißt, ich gebe dir recht in all diesen Punkten. Und trotzdem kann man es gut schauen. Es ist so eine leichte Unterhaltung.
Aber das soll es ja nicht sein. Es ist ja ein Thriller. Drum.
Das ist eben wie gemein, dass es die Vorlage von dem Film gibt. Ich bin viel zu fest bei dem. Das ist wie fast, es hat nichts mehr mit dem zu tun. Es ist nicht mehr Rainmaker. Rainmaker kommt ja übrigens das von diesen Naturvölkern, die haben können Tänze ablassen, dann hat es, weißt du, wie unverhofft geregnet. Mhm. Und der junge Anwalt, der bei dieser Kanzlei anhört, dem bringt jetzt plötzlich das Geld und die grossen Fälle in die Kanzlei, wo es quasi nie geregnet hat. Also, darum ist er der Rainmaker, für die Kanzlei quasi jetzt das Glück und den Wohlstand bringt.
Ich meine, das sei der Kondensstreifen.
Das ist so, sie sagt, sie sagt ihm, you are the Rainmaker. Also
okay.
Darum so passiert das. Und hey, ich finde, weißt du, wenn man so ein bisschen Zabig abschalten will und sich so ein bisschen einen Anwalt, gerne Anwaltserie hat.
Für das hat es mir aber jetzt wenig Szenen von Gericht. Vielleicht kommen die alle erst ganz am Schluss.
Ja gut, es bahnt sich alles an. Die kommen dann nachher, wahrscheinlich, ja, die kommen ja dann nachher ein bisschen vermehrt. Ja, also.
Ihre Wertung bitte.
Ich finde eben mit Tiefschichtigkeit, wow, Thrill und so. Nein, ist aber trotzdem unterhaltsam. Ich weiss, dass ich manchmal auch gerne mit Mann einfach Serien schaue, wo man nicht zu viel denken muss, wo es einfach so klein spült. Weißt du, so klein. Und das ist es. Mhm. Also, ich gebe mir 4, ich finde es jetzt nicht so schlecht.
Mhm. Okay.
Darfst du gerne weiter?
Ja, also 4 kann ich dem leider nicht geben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Schlechteste ist, was ich je gesehen habe. Absolut nicht. Aber es ist keine Serie, wo man einfach mal schnell reinschauen kann, weil es ist ja alles baut aufeinander auf. Also wenn ich bei Folge 4 mal schnell hineinschaue, muss ich vorher Folge 2 gesehen haben, dass ich draus komme. Es ist nicht wie bei Monk. Weißt du, Monk ist für mich, das ist ja vom gleichen Netzwerk, USA, wo das gemacht hat. Monk ist eine Serie gewesen, da hat man einfach mal am Abend eine Folge schauen können und dann 2 Wochen später wieder mal neu, weil es sind immer in sich abgeschlossene Geschichten.
Nein, das ist nicht. Das ist
da nicht, ja. Genau. Und für das ist mir einfach zu langweilig. Das Schauspiel ist zu mittelmäßig, es gibt, ist keine klare Stoßrichtung. 2 Sterne.
Ehrenwort,
ja, es tut mir leid. Das hat mich richtig hässig gemacht, wie man aus dem Film.
Nein, ich wollte dich wieder ein bisschen aufmuttern.
Findet ihr auf Blue Play übrigens. Exklusiv im Moment.
Ja, exklusiv. Exklusiv. Ich würde reinschauen, wenn ich heute. Aber gut. Wir kommen zu einem beliebten Filmquiz.
Mhm.
Fake oder Fakt? Und ich habe ein paar Fragen für dich.
Sehr wohl.
Und zwar gehen wir gerade zum Puff Daddy.
Ja, oh, jetzt aber.
Puff heisst ja auf Deutsch Puff.
Ja.
Und der Nickname von ihm kommt wirklich von dem, dass er so wie sein eigenen privaten Puff so ein bisschen betrieben hat. Das ist so ein bisschen das ist in Slang.
Aber auf Englisch heisst doch Puff nicht Bordell.
Nein, nicht, es heisst nicht Bordell, aber es hat mit dem zu tun.
Glaube ich nicht.
Stimmt.
Was?
Es
also
kommt,
bitte
es kommt von
Sie.
Huffy und Puffy.
Ach Gott.
Kennst du außer Kaffee und Puffy?
Nein, das klingt wie so Frühstückszerealien mit Honig. Schatz,
ja, aber,
das sind deine Huffy-Puffys.
Weißt du, es ist Huffy und Puffy. Um es mit der Trudy Gerster zu sagen.
Ja.
Säuli. Wenn du nicht so sofort rauskommst, dann tue ich hampeln und strampeln und pusten und das ganze Hütchen zusammenpusten. Das Hampeln und Strampeln ist Huffy und Puffy. Und der Puff Daddy kommt an mir so Tobsuchtsanfall über, was man auch sieht übrigens in der Doku, Huffy und Puffy. Und von dem hat er einen Puff übernommen bekommen. Das stimmt.
Okay. Ja. Ich denke, P. Diddy könnte allenfalls noch was mit Urin zu tun haben. Aber
hör jetzt auf!
Entschuldigung. Also, ich gebe dir etwas anderes. Da geht es um richtige Filmstars.
Also.
Mel Gibson ist 2006 tief gefallen, nachdem er betrunken im Auto verwünscht worden ist und dann antisemitische Sachen gesagt hat, ist er sogar im Knast gelandet. Also unhaft. Und als Folge von dem hat das Filmstudio Paramount ihn komplett rausgeschnitten aus Mission Impossible 3.
Das stimmt.
Das stimmt nicht, er war nie in Mission Impossible gewesen.
Aber wo haben sie es rausgeschnitten?
Nein, man hat einfach diverse Filme dann, in ein Regal hineingestellt und gesagt, man wartet mal noch ein bisschen.
Ich meinte, sie haben den rausgeschnitten von irgendetwas, aber gut.
Das wüsste ich nicht, aber gut. Zumindest nicht schön klingt.
Ja, ist mir schön klingt. Du machst das sehr, sehr gut. Bist du auch so Fan von The Big Lebowski wie ich?
Einmal gesehen, aber lustigerweise, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern.
Gut. Ich finde es ein Kultfilm. Ich liebe den Dude.
Vielleicht habe ich beim Schauen quasi dem gefreundet, der Dude macht. Ich weiß nicht mehr, ob das der Grund ist.
Der Dude, am Schlussszene fährt der Auto und lost Wildflowers von den Rolling Stones. Mhm. Und damit die den Song haben können verwenden, haben die müssen 150.000 Stutz zahlen.
Das glaube ich sofort, weil Songs sind immer mega teuer und darum...
Stimmt nicht.
Nein!
Ursprünglich ist das...
45.000.
Nein, es war die Forderung vom Manager und da haben sie ihm den Film gezeigt und in einer Sequenz sagt der Dude, er hasse die Eagles. Und der Manager hat das so eine geile Aussage gefunden, so, weißt du was, ich schenke euch den Song, ihr könnt es gratis haben.
Die Eagles ist Hotel California,
ja,
oder?
Ja, und weil der Dude sagt, er hasse die, haben Rolling Stones gefunden, kannst du ihn gratis haben.
Das ist ja mega!
In dem Film werden wir mitmachen.
Okay, sehr gut. Also, Punkt für dich. The Devil Wears Prada.
Mhm.
Sehe? Haben Sie das gesehen?
Natürlich.
Okay. Meryl Streep trägt Kleider, die aussehen wie Prada, allerdings... hat man will Rechtsstreitigkeiten vermeiden, weil ja Prada offiziell den Film gar nicht abgesegnet hat. Das heisst, es sind alles Teile, die eine Designerin nachgeschneidert hat.
Das stimmt.
Das ist fake. Die hat tatsächlich etwa 40% Prada-Sachen getragen.
Darfst du schon nicht, das Nachschneiden wäre ja...
Ja, aber weißt du, wenn du so lange das Logo nicht siehst und das ist wahrscheinlich so eine Grauzone, wenn
ja.
Muster ein bisschen ähnlich ist und so.
Also 40% Prada trägt.
Anfinend.
Die anderen 60% hat vielleicht
jemand. Nein, diverse andere Kleider. Also es ist alles teuer, was sie dort anhat,
okay.
Aber halt nicht alles.
Nicht selber geschnitten. Okay, gut.
Und nochmal Kleid.
Ja, mach nur. Ein Hangover?
Ja.
Hast du gesehen?
Alle,
hast
drei. Ja, eins und zwei, okay, drei, meh.
Im Eins hat doch einer so einen Zahnlook wirklich gewagt.
Mhm.
Ist die echt oder nicht?
Das habe doch ich schon gehabt als Fake Fact.
Ja,
die ist echt. Er hat sie einfach rausnehmen für den Dreh. Und
okay.
Ed Helms ist das.
Ja.
Und zwar haben wir es von dem gehabt, der macht dann mit bei The Office.
Ja, das stimmt.
Richtig. Und ich habe nicht gewusst, wie seine Figur heisst. Und
du
hast mir dann, wie heisst
er? Gefunden, es du.
Siehst,
nein, der Andy im The Office.
Ja, gut, hörst du mir zu in dem Podcast, Tamara.
Bin ich dabei gewesen?
Ja, völlig im Fieberdelirium.
So, Punkt,
noch,
hey,
ein Volk bist auf Brett Duval und Espresso
gekauft. 5 Strafpunkte hast
du. Also gut, jetzt warte, ich gebe dir noch einen letzten.
Vielleicht
der Johnny Depp. ist beim Vorsprechen von Flucht der Karibik als Jack Sparrow tatsächlich besoffen gewesen.
Ist der jemals nüchtern, so ganz grundsätzlich? Nein, ist er nicht.
Ja. Und er war auch im Film nie besoffen gewesen. Ja. Er hat anscheinend an Rum geschmeckt, damit das Gefühl für Besoffenheit.
Blödsinn.
Nominalisierung, die es gar nicht gibt.
Blödsinn.
Aber er hat anscheinend einmal daran geschmeckt, dass er sich in die Rolle hineinversetzt.
Ja, und wer weiss es wirklich am Schluss, oder?
Amber Heard. Okay, aber den hast du mir nicht abgekauft. Hast du noch einen? Hast du schon drei verschossen?
Nein, ich habe alles Pulver verschossen.
Naja, aber einer ist mehr gewonnen.
Ich verloren habe ich natürlich. Mm. Aber hey, ich gönne, weil ich immer mit dir darf, das Streamteam machen und ich freue mich.
Das ist ein Gewinn für euch alle.
Dass wir nächstes Mal in zwei Wochen wieder da sind.
Ja, ich wette auf Spotify, weißt du, sieht man doch immer, wenn die Leute aussteigen. Jetzt müssen wir nachher schauen, bei der Panflöte wie die Kurve steil nach oben
geht. Ich entschuldige mich da noch offiziell bei allen für meinen Kollegen.
Nächstes Mal ohne.
Sorry, es tut mir leid.
Bis dann. Tschüss.